Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Mein Geld, dem Finanzpodcast der Presse. Wir sind Susanne Bickel
und David Freudenthaler aus dem Pressewirtschaftsressort. Und wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
Presse Play. Mein Geld.
Wie sieht unsere neue Staffel aus? Wir haben die Pause genutzt, um uns etwas neu aufzustellen. In Zukunft soll es auf diesem Kanal jeweils mehrere, aber kürzere Staffeln geben.
Und ab jetzt hat jede Staffel ein Überthema. Dieses Mal geht's ums Investieren. Wir werden uns in den kommenden Folgen also mit den unterschiedlichen Arten des Investierens auseinandersetzen.
Genau, weil vielen Menschen wird jetzt gerade bewusst, dass sie mit ihrem Geld einen anderen Weg einschlagen müssen. Auf dem Girokonto wird das Geld nur von der Inflation aufgefressen. Aber vielleicht traut man sich noch nicht so ganz oder weiß nicht genau, wie das funktioniert. Und diese Menschen wollen wir jetzt unterstützen. Also David, sag doch bitte mal, warum soll ich genau jetzt mit dem Anlegen beginnen?
Es gibt also ein schönes Sprichwort, das besagt, der beste Zeitpunkt zum Einsteigen ist jetzt. Und ja, das wird oft so lapidar dahingesagt, gerade jetzt ist da aber wirklich etwas dran. Wie du schon gesagt hast, Susi, wenn ich mein Geld auf dem Sparkonto liegen lasse, schmilzt es dank der hohen Inflation gleich wieder weg. Schauen wir uns die Situation einmal an. Die zuletzt zweistelligen Inflationsraten heißen übersetzt, dass das Geld am Konto nach einem Jahr ganz einfach 10% weniger wert ist. Und ich glaube, das will doch niemand.
Ja, weil auch wenn es am Sparkonto mittlerweile wieder Zinsen gibt, für das Guthaben auf dem Konto werden diese leider nicht so schnell weitergegeben wie die Kreditzinsen. Weil entscheiden kann das jede Bank für sich selbst. Generell gilt, je früher man mit dem Anlegen beginnt, umso besser. Weil umso größer der Anlagehorizont, umso mehr Kapital schaut am Ende raus. Wir haben sowieso gerade ein paar aufregende Wochen hinter uns. Die Schweizer Bank Credit Suisse wurde quasi übers Wochenende von der UBS übernommen und das stellt den Finanzmarkt gerade ziemlich auf die Probe.
Aber von solchen Krisen sollte man sich nicht abschrecken lassen. Buy the dip heißt schließlich ein bekanntes Börsensprichwort. Das bedeutet im Grunde, dass man bei starken Kursrücksetzern einsteigt. Und generell ist es ja gar nicht so schlecht, in einer Krise einzusteigen. Weil langfristig gesehen, und wir gehen in unserem Fall immer von einer langfristigen Investition aus, können wir damit recht günstig in den Kapitalmarkt einsteigen.
Die Wiener Börse hat gerade eine Umfrage veröffentlicht und die besagt, dass jede vierte Person in Österreich Wertpapiere besitzt. Die meisten haben Fonds, aber danach kommen schon Aktien und den kleinsten Teil machen Anleihen aus.
Okay, ich glaube, jetzt ist es höchste Zeit, dass wir uns mal genauer anschauen, welche Vorteile es bringt, am Kapitalmarkt einzusteigen. Also Susi, sag uns doch mal die wichtigsten drei Gründe.
Das ist einmal die Altersvorsorge. Wenn man nicht mit reichen Eltern gesegnet ist, muss man sich um die Zeit nach dem Arbeitsleben kümmern. Die Höhe der Pension wird anhand des Pensionskontos errechnet. Ganz grob können wir heute aber schon davon ausgehen, dass man etwa 80% des zuletzt verdienten monatlichen Nettoeinkommens erhält. Je nach Lebensstil kann man damit schon auskommen, aber es kann auch durchaus knapp werden. Da ist es schon ganz sinnvoll, schon während dem Erwerbsleben vorzusorgen. Am besten so, dass es einem gar nicht so wirklich auffällt, zum Beispiel mit einem Sparplan, aber zu dem kommen wir später noch. Bis zur Pension kommt dann einiges zusammen.
Genau. Und generell gilt, die staatliche Altersvorsorge wird es zwar weiterhin geben, die private wird als zweite Säule in Zukunft aber immer wichtiger. Und Susi, was gibt es sonst noch für Gründe zum Anlegen?
Wir haben noch einen zweiten Grund rausgefunden und das ist die höhere durchschnittliche Rendite. Die liegt bei Aktien nämlich bei 7% und das ist deutlich mehr, als man bei Sparkonten bekommt. Weil wir haben uns die Konditionen gerade angesehen und für täglich Fälliges bekommt man in Österreich bei den Spitzenreitern nicht einmal 2%. Bei Festgeld ist es zwar schon etwas mehr, aber immer noch deutlich unter der Inflationsrate.
Aber da muss man natürlich auch dazu sagen, man darf sich nicht erwarten, dass die Rendite bei Aktien automatisch höher ist. Per Definition schwanken die Kurse natürlich. Die letzten 2 Jahre waren beispielsweise nicht so rosig. Da ist es bei vielen Aktien auch nach unten gegangen. Aber die Grundessenz ist, wer seine Aktien breit gestreut über mehrere Jahre gehalten hat, ist in der Vergangenheit immer noch deutlich positiv ausgestiegen.
Das stimmt, aber es gab im letzten Jahr auch wirklich keine Asset-Klasse, die irgendwie positiv abgeschlossen hat. Aber kommen wir zu Grund Nummer 3. Das ist die finanzielle Unabhängigkeit. Das ist für mich persönlich etwas ganz Wichtiges, ehrlich gesagt, weil es gibt wenig Schlimmeres, als finanziell von anderen Personen abhängig zu sein. Ganz egal, ob das jetzt die eigenen Eltern oder der Partner ist. Weil natürlich ist es schön, wenn du dich im Notfall auf jemanden verlassen kannst, aber du solltest immer so vorsorgen, dass du auf dein eigenes Kapital zurückgreifen kannst.
Ja, genau. Aber darf ich da noch ganz kurz was anmerken?
Ja, bitte gerne.
Also anlegen, egal ob in Aktien oder Fonds, sollte man sowieso nur das Geld, das man im Alltag nicht unbedingt braucht, also guten Gewissens zur Seite legen kann. Also auch für größere Anschaffungen und Reparaturen sollte man eine kleine Geldreserve direkt verfügbar haben. Das Geld, das man beispielsweise in Aktien investiert hat, sollte man dann nicht unbedingt reinrechnen, weil der Kurs dazwischenzeitlich eben auch nach unten gehen kann und so dann doch einiges an Geld verloren geht.
Ja, genau, das ist der typische Notgroschen. In der Regel sollten das 3 bis 6 Monatsgehälter ausmachen. Wenn man sich mit der Geldanlage beschäftigt, kommen einem immer wieder 2 Begriffe unter. Die aktive und die passive Geldanlage. Aber was ist da eigentlich der ganz große Unterschied?
Ja, als aktiver Investor versucht man immer, die Marktrendite zu übertrumpfen.
Ja, ganz genau, weil aktiv bedeutet auch wirklich aktiv am Finanzmarkt teilzunehmen. Also zum Beispiel sich selbst auch Aktien zu kaufen. Das ist aber deutlich aufwendiger und erfordert auch viel mehr Finanzwissen. Abgesehen davon gibt es aber noch viel mehr Optionen, also zum Beispiel Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen.
Und ganz kurze Frage, was ist da für mich jetzt der große Unterschied, ob ich in Aktien oder in Anleihen investiere?
Ja, guter Punkt, weil grundsätzlich ist das wirklich recht ähnlich. Aber Anleihen kann jedes Unternehmen ausgeben. Und Aktien können nur von Firmen ausgegeben werden, die an der Börse notiert sind. Wenn du also Unternehmensanleihen kaufst, bekommen die Firmen dadurch Fremdkapital und zahlen dir dafür fixe Zinsen. Und das ist dann deine Rendite. Das ist bei Aktien nicht immer so, da hast du keine fixen Zinsen, weil die orientieren sich am Markt. Du kannst bei Aktien also viel mehr gewinnen, aber auch viel mehr verlieren.
Und bei Staatsanleihen funktioniert das dann wahrscheinlich ganz ähnlich, oder?
Ja, ganz genau. Staatsanleihen funktionieren wirklich sehr ähnlich. Staatsanleihen sind sowieso überhaupt erst seit der Zinswende im letzten Jahr wieder attraktiver geworden. Und da gilt immer, umso sicherer ein Staat ist, umso weniger Rendite bekomme ich. Also zum Beispiel bei der 10-jährigen deutschen Staatsanleihe bekomme ich aktuell 2% und bei der griechischen bekomme ich 4%. Verstehst du, woran das liegt?
Ja, glaub schon. Lass mich das ganz kurz zusammenfassen. Griechenland hat ja eine Finanzkrise hinter sich und gilt nach wie vor als ein bisschen instabil. Und jetzt, wo die Zinsen wieder steigen, machen sich dann auch manche Experten irgendwie Sorgen, ob Griechenland, und ich glaube, das gilt auch für manche andere eher hochverschuldete Länder, ihre Staatsschulden überhaupt noch bedienen können. Deswegen, logischer Schluss, gelten Anleihen in diese Staaten als nicht ganz so sicher, weswegen man umgekehrt eben auch wieder höhere Zinsen bekommt. Stimmt?
Ja, ganz genau. Aber fassen wir das aktive Investieren noch einmal ganz kurz zusammen. Wenn man aktiv investiert, sollte man sich schon intensiv mit den Aktien und dem Kapitalmarkt überhaupt beschäftigen. Für alle, die sich da noch unsicher fühlen oder ganz einfach nicht die Zeit haben, sich damit so genau zu beschäftigen, sind wahrscheinlich eher passive Anlagen interessanter.
Ganz genau. Zu den passiven Anlageformen zählen zum Beispiel ETFs, sogenannte Exchange Traded Funds, also börsengehandelte Fonds. Solche ETFs sind ideal, wenn ich mich nicht ganz so intensiv mit dem Kapitalmarkt beschäftigen möchte. Also ich beauftrage zum Beispiel meine Hausbank und lasse mir ein Risikoprofil erstellen. Auf Basis dieses Profils entscheide ich mich für einen ETF. Der bekannteste ist da zum Beispiel der MSCI World, der Unternehmen auf der ganzen Welt abbildet.
Ja, ganz genau. Und da gibt es zum Beispiel auch die Option, einen Sparplan zu machen. Das bedeutet, dass ich jeden Monat zu einem fixen Zeitpunkt und einem fixen Betrag Anteile kaufe. Da erwische ich mal einen guten und mal einen nicht ganz so guten Zeitpunkt. Je nachdem werden dann halt mehr oder weniger Anteile nachgekauft. Grundsätzlich kann man damit aber wirklich wenig falsch machen, auch wenn man sich nicht so gut auskennt am Kapitalmarkt.
Genau. Und dafür brauche ich in Wahrheit nicht einmal eine Bank. Nämlich im Internet gibt es eine Vielzahl von Online-Brokern, die ganz übersichtlich und einfach ETF-Sparpläne bereitstellen. Wer sich das genauer anschauen will, dem empfehle ich zum Beispiel Just ETF. Das ist ein Online-Ratgeber, in dem man sich über verschiedene ETF-Anlagestrategien informieren kann. So bin zum Beispiel auch ich zu meiner ersten Anlage gekommen. Und jetzt haben wir noch einen ganz speziellen Tipp für alle, die jetzt so richtig Lust aufs Anlegen bekommen haben. Ihr kennt das sicher zum Beispiel vom Flüge buchen. Da gibt es ja verschiedene Theorien, zu welcher Zeit die Flüge am günstigsten sind.
Ja, genau. Und sowas gibt es natürlich auch für den Aktienkauf. Und der beste Zeitpunkt, um welche zu kaufen, ist tatsächlich heute, nämlich am Montag. Das besagen zumindest einige Studien, die immer wieder versuchen, den besten Zeitpunkt rauszubekommen. Aber sehen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Der Handel an der Wiener oder an der Frankfurter Börse beginnt immer um 9 Uhr vormittags. Die Aktienkurse bewegen sich üblicherweise direkt nach der Eröffnung dramatisch. Die Gründe dafür können unterschiedlich sein, aber die häufigste Ursache sind Nachrichten, die über Nacht veröffentlicht werden. Da ist auch ganz klassisch die Ad-hoc-Meldungen. Die werden von Unternehmen immer kurz nach Börsenschluss veröffentlicht, zum Beispiel wenn eine Gewinnwarnung ausgesprochen wird. Da schwingt dann natürlich auch die Hoffnung mit, dass sich die Anleger bis zum nächsten Morgen wieder beruhigen. Und was auch so ein klassischer Fall ist, ist der Freitagabend, damit das ganze Wochenende zur Beruhigung genutzt werden kann.
So war das ja vor kurzem auch gerade bei der Credit Suisse, oder?
Ja, genau, richtig. Das war auch kein Zufall, dass das am Freitagabend bekannt wurde. Und schlussendlich musste dann in diesen 2 Tagen eine Lösung gefunden werden, bevor die ersten Börsen in Asien öffnen. In Asien, das sind einfach die ersten, die nach dem Wochenende wieder aufmachen.
Tatsächlich bezeichnen Händler den Börsenbeginn ja oft als dummes Geld. Das ist ein bisschen ein harter Ausdruck für diejenigen, die zum ungünstigsten Zeitpunkt kaufen oder verkaufen. In der Regel eben oft im Anschluss an eine bombastische Schlagzeile am frühen Morgen.
Und zum Schluss unsere Cash-Cow der Woche.
Ja, David, es ist schön, dass ich dich hier habe, weil du hast ja gemeinsam mit Eva Dinnewitzer und Markus Hauer, unseren beiden Kollegen, eine Geschichte über Influencer geschrieben. Willst du ganz kurz erzählen, worum es dabei ging?
Ja, ganz grob haben wir darüber geschrieben, dass einfach immer mehr Unternehmen immer größere Werbeetats Influencern auszahlen, die dann ganz spezielle Zielgruppen erreichen, die Unternehmen so in diesen klassischen Werbeformen eigentlich überhaupt nicht mehr erreichen würden.
Ja, genau. Und das bringt mich eben zur Cash-Cow dieser Woche. Ich habe mir die Doku Girl Gang auf Netflix angesehen. Und da geht es eben genau darum, dass Unternehmen eben diese großen Etats für Influencer als Werbeplattform nutzen und nicht mehr auf die klassischen TV-Spots setzen. In dieser Doku wird aber auch schön beleuchtet, was es mit den jungen Menschen macht, wenn die Eltern plötzlich das eigene Management sind und alles nur noch auf Profit ausgelegt ist. Es ist bedrückend, aber eine absolute Empfehlung.
Okay, klingt spannend. Das, liebe Zuhörer, war die erste Folge der neuen Staffel von Mein Geld, dem Finanzpodcast der Presse. Wir sagen danke fürs Zuhören.
Tschüss und bis nächste Woche.
Presse Play. Mein Geld.